Schön, dass ich bei euch sein kann. Ich finde es toll, dass wir hier sind. Vielen Dank, auch wenn Leute von der Gemeinde hier sind. Eure Räume sind echt schön, viel größer als die Räume, wo wir letztes Mal waren. Und das ist echt schön, dass wir gemeinsam hier alle reinpassen. Es sind da noch ein paar Plätze frei, aber das liegt ja auch daran, dass Prüfungszeit ist und dass alle krank sind. Und das ist auch echt schwierig. Und schön aber, dass so viele von euch hergekommen sind. Ich freue mich richtig, mit euch unseren heutigen Text anzuschauen aus Lukas 2. Und ich weiß, dass einige von euch diesen Text schon, ich sag mal, wenn wir im Durchschnitt so 25 sind, vielleicht sind wir auch ein bisschen jünger, dann habt ihr den schon bestimmt 23 Mal gehört, den Text, jedenfalls den Anfang. Denn Lukas 2, das ist ja ein ganz bekannter Text, das ist die Weihnachtsgeschichte. Jetzt haben wir nicht Weihnachten, sondern Februar, aber wir wollen trotzdem uns den Text anschauen und unser Augenmerk auf drei Personen legen, ja, auf drei Personen in diesem Text, beziehungsweise Personengruppen, die Jesus begegnen. Und wir wollen uns anschauen, ja, wie diese Leute sich verändern. Denn ich bin davon überzeugt, wenn man Jesus begegnet, egal ob du schon Christ bist oder noch nicht Christ bist, wenn du noch nicht Christ bist und du Jesus begegnest, verändert sich sowieso alles. Aber wenn du Christ bist und Jesus hin und wieder mal begegnest, sei es in der Bibel, sei es auf andere Art und Weise, dann wird dich das auch verändern. Dann wird dich das auch neu ansprechen. Und ich dachte ja schon, die Bibel finde ich unglaublich klasse. Ich finde sie vor allem deswegen klasse, weil sie vier Evangelien enthält. Und in allen vier Evangelien begegnet Jesus Menschen. Das sind für mich die schönsten Stellen aus der ganzen Bibel, ja, weil ich immer denke, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der kommt auf die Erde, der trifft sich mit Menschen, der unterhält sich mit denen, der frühstückt und isst mit denen, der lacht und weint. Und es ist so unglaublich spannend zu sehen, wie Gott letztlich mit Menschen in Kontakt kommt. Und deswegen wollen wir uns heute drei dieser Begegnungen angucken, wie das so ist, wenn der lebendige Gott auf die Erde kommt. Ja. Bevor er aber sich mit Menschen in Kontakt begeben kann, bevor er mit den Menschen reden kann, muss er erstmal kommen. Ja, und davon handelt ja bekanntlich die Weihnachtsgeschichte. Ja, dieses Kommen, das wurde von Gott ganz lange vorbereitet. Ja, schon im Alten Testament gab es ganz viele Propheten, die gesagt haben, da wird mal einer kommen und der wird Israel retten und überhaupt, das wird ein ganz toller sein. Ja, wir denken da zum Beispiel an Jesaja oder an Zacharja, wenn euch diese alten Propheten was sagen. Ja, und die Israeliten, die waren richtig heiß. Ja. Die haben gewartet, die fanden das so gut, die konnten das sowieso nicht ertragen, dass die Römer ihr Land besetzt haben und haben immer gesagt, wenn der Retter kommt, dann wird alles anders. Die waren also richtig heiß. Und die waren besonders heiß, weil vor kurzem, das habt ihr vielleicht beim letzten Impuls gehört, wenn ihr da wart, da sind Leute aufgetreten, ja, zum Beispiel der Zacharias, das war ein Priester, der ist in den Tempel gegangen und sollte dort eigentlich den normalen Dienst verrichten, wie das so ein Priester halt macht. Ja, und es hat alles ein bisschen länger gedauert und die Leute waren schon ganz ungeduldig. Jedenfalls, als er wieder rauskam, war der ja stumm, konnte nichts mehr reden, weil Gott ihm begegnet ist. Und dann haben wir noch mit Maria und auch mit der Elisabeth auch noch zwei, die da auch eine Prophetie empfangen haben. Und der Zacharias hat dann auch nochmal eine Prophetie empfangen. Und der Josef, der wurde von Gott schon mal instruiert, was er nicht machen soll, nämlich die Maria wegschicken. Wir wollten nämlich eigentlich loswerden. Auf jeden Fall, da war was, da ging was. Die Leute haben gemerkt, es bewegt sich etwas. Und das kommt jetzt hier in unserem Kapitel, und den wir betrachten wollen, Lukas 2, da geht das los. Ihr kennt alle den Text, ne? Dass eben Jesus geboren wird in einem Stall. Und das ist so ein Ereignis, ja, da hat man sich gedacht, das ist so wichtig, da machen wir einfach mal eine neue Zeitrechnung auf. Ja. Irgendwann hat man gesagt, dieses Ereignis mit der Geburt Jesu, das ist so wichtig, ab jetzt zählen wir die Jahre von dort. Vorwärts und rückwärts, ja, das hat man sich dann ausgedacht. Und das ist ein Ereignis, was, wo man sagt, das ist bombastisch, das ist phänomenal, das ist das, worauf die Leute hunderte, tausend Jahre lang gewartet haben, ja, und dann passiert es an einem kleinen Stall in Bethlehem und als Jesus geboren wurde, in diesem Stall, da passiert gar nichts. Also, nicht so richtig jedenfalls. Zwar wird Jesus geboren und ich weiß nicht, wie es Maria und Josef ging, die wussten ja beide, wer das ist, das hat der Engel, hat ihnen das ja gesagt, aber als er geboren wurde, passiert gar nichts. Jesus kommt einfach auf die Welt, er wird dann in Windeln gewickelt und kommt dann in so eine Krippe und da liegt er dann und schlummert oder schreit, je nachdem, was Babys so machen. Meistens ja nur diese beiden Sachen und es passiert nichts. Und vielleicht waren Maria und Josef ein bisschen enttäuscht, weil eben nichts passiert ist. Aber woanders passiert etwas. Und zwar nicht im Stall, sondern außerhalb der Stadt. Oder eine Stadt ist es ja gar nicht, es ist ein Dorf, es ist ein Kaff, ja, Bethlehem, das ist wirklich eine ganz Mini-Ansammlung von Häusern, da wohnen vielleicht, wenn überhaupt, ein paar hundert Leute. Ja. Und dort passiert etwas vor den Toren der Stadt. Und wenn ihr eine Bibel habt oder so wie ich, ein iPad, ich muss übrigens immer erwähnen, dass ich ein iPad habe, weil das macht man so, wenn man ein iPad hat, wisst ihr vielleicht auch, dann schlagt eure Bibel-App auf oder eure richtige Bibel, wenn ihr noch eine analoge habt, und scrollt mit mir einmal zu Lukas 2. Und wir wollen lesen Lukas 2 ab Vers 8. Ich lese übrigens aus der neuen evangelistischen Übersetzung, falls sich jemand wundert, der eine andere Übersetzung hat. Okay, Lukas Kapitel 2 ab Vers 8. Da heißt es, in der gleichen Nacht, also in derselben Nacht, als Jesus geboren wurde, hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Und plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten große Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich waren sie von ganzen Herrscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen im Land, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, sehen wir uns an, was da geschehen ist und was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Ja, wie gesagt, das ist eine ganz bekannte Geschichte. Die meisten kennen das, weil viele von euch wahrscheinlich Weihnachten, Heiligabend in der Kirche sind oder in der Gemeinde. Und dann ist es ganz oft zitierter Text. Und diese Hirten, ja, die liegen da so am Lagerfeuer rum vielleicht. So stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht genau, wie so ein Hirte lebt und arbeitet. Ja, ich hätte mich vielleicht vorher mal schlau machen sollen. Aber das ist wahrscheinlich heute auch anders als damals. Ja, heute fährt man vielleicht im Land Rover durch die Gegend und pfeift dann die Hunde mit einer Hupe an oder so. Das gab es damals nicht. Die liegen da wahrscheinlich am Lagerfeuer rum und passen auf, dass die Herde da irgendwie auch rumschläft. Und auf einmal passiert etwas, was man eigentlich erwartet hätte, was in diesem Stall, wo Maria und Josef sich befinden, passiert. Ja? Ja, wahrscheinlich hatten Maria und Josef genau das erwartet, was hier am Lagerfeuer passiert. Auf einmal kommt ein Engel. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr diese typischen Weihnachtskarten kennt, diese super kitschigen, ja, wo dann so Engel und ganz niedlich mit Schafen und so und dann fliegen so kleine Engel da durch die Gegend. Ich glaube, dass das Quatsch ist im Übrigen. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Engel, vor dem die Hirten hier Angst haben, so ein feister, fettgefressener Säugling ist, der da rumfliegt, sondern hier steht ja, sie hatten große Angst. Das ist ein Engel, ein gewaltiger Bote Gottes. Ja. Und wenn man zum Beispiel in Hesekiel nachliest, Hesekiel 1, da steht, das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich auf mein Angesicht nieder. Ja, der Prophet, der konnte das nicht aushalten. Ja, und das war nur das Abbild der Herrlichkeit des Herrn. Also so eine Kopie. Das, was die Hirten hier sehen, das war die Herrlichkeit des Herrn. Ja? Und wenn das so ein dicker Engel gewesen wäre, dann hätte der nicht sagen müssen, fürchtet euch nicht. Er hätte vielleicht gesagt, füttert mich nicht. Aber das war auf jeden Fall eine furchterregende, eine imposante Gestalt. Deswegen haben die Hirten auch Angst. Wusstet ihr eigentlich, dass dieser Engel der erste Evangelist ist? Das ist mir mal so durch den Kopf gegangen, ne? Das ist der erste, der Menschen die frohe Botschaft bringt und der will, dass Leute Jesus finden. Ne? Das macht ja typischerweise ein Evangelist, ne? Der erzählt anderen Menschen von Jesus und will, dass sie ihn finden. Ganz großartig. Er hat dieses Anliegen, dass Menschen zu Jesus kommen. Und die ersten Menschen, die diese frohe Botschaft hören, das sind Hirten. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr wisst, was Hirten so genau sind. Und ich weiß nicht, was ihr euch unter Hirten vorstellt. Ich habe mal nachgelesen. Also im alten Israel, da waren Hirten, zumindest für die Theologen, weil die haben, da ist ganz viel überliefert worden von denen, aber für die Theologen damals waren Hirten Assis. Das waren Leute, ja, mit denen wollte man nichts zu tun haben. Für die Theologen waren das Ausgestoßene, das waren Räuber, das waren Verbrecher, das waren Diebe, das waren Sünder, mit denen hatte man nichts zu tun. Ja? Ich habe ein Fragment gelesen von einem rabbinischen Schreiber, der ist leider unbekannt, aber der sagte, da steht drin, kein Stand dieser Welt ist so sehr verachtet wie der der Hirten. Das ist interessant, ne? Und dann habe ich mal ein bisschen nachgeforscht und dann gibt es in der jüdischen Rechtsprechung gibt es einen Passus, da merkt man den gesellschaftlichen Stand der Hirten. Wenn nämlich ein Verbrechen geschehen ist, ja, und man Zeugen befragt hat, dann zählt die Aussage eines Hirten nicht. Das heißt, dem hat man per se unterstellt, dass der schon mal was Falsches sagt. So weit unten stehen Hirten in der damaligen Hierarchie. Und zu diesen Leuten, ja, zu diesen Leuten schickt Gott einen Engel mit der Herrlichkeit des Herrn. Das ist unglaublich, ne? Daran merkt man mal wieder, dass das Wort Gottes, dass die frohe Botschaft nicht an Bildung, nicht an Wissen, nicht an Wohlstand gebunden ist, sondern dass Gott möchte, dass alle Menschen, auch die Diebe und Betrüger und die Sünder und die wir dafür halten, dass die frohe Botschaft hören. Ja. Ist interessant, aber vielleicht so eine Bemerkung am Rande, ist eigentlich komisch, dass die großen Vorbilder der Juden und der Israeliten alle Hirten waren. Abraham war ein Hirte, Mose hat die Schafe oder die Tiere seines Schwiegervaters gehütet und selbst David, der große König, ja, Davids Stadt ist ja Bethlehem, der hat auch, als er klein war, die Herden gehütet. Ja. Interessant, dass trotzdem das so ist. Diese Hirten hören auf jeden Fall das Evangelium. Nicht die Theologen, nicht die Könige, nicht der Bürgermeister von Bethlehem, sondern diese Leute. Ja. Und ich weiß nicht, was du von Beruf bist. Ja. Manche sagen ja auch, ich bin so ein Hirte, ne, also so ein Ausgestoßener. Bei mir rufen manchmal Leute an, die aus der öffentlichen Verwaltung in Hamburg oder so zum Beispiel, die melden sich, bevor ich überhaupt ein Wort gesagt habe, mit ihr Arschlöcher. Ja, und dann sage ich mal, wie bitte? Wie meinen? Ja, sie und überhaupt. Und dann bin ich schon unten durch. Aber ich habe mir ja mal ernsthaft Gedanken gemacht, zu was für Leuten würde Gott heute diese Botschaft bringen? Was für Leute, die wir voll furchtbar und schrecklich finden, mit denen wir nichts zu tun haben wollen? Ja? Was sind das für Leute, die Gott heute die frohe Botschaft bringen möchte, dass Jesus geboren ist? Ja? Und mir ist als erstes eingefallen, Neonazis. Ja, das sind so Leute, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Mit denen möchte ich nicht zuhören, mit denen möchte ich nicht reden. Ja. Oder Leute, die bei Pegida mitmachen. Ja. Oder so, keine Ahnung, so Ghetto-Prolls. Ja, so, ey Mann, ich mach dich Messer. Solche Leute, ne? Oder einfach denkst, mit denen kannst du ja nicht mal reden. Ja. Was soll man mit solchen Leuten machen? Jedenfalls zu solchen Leuten bringt der Engel diese Botschaft. Als der Engel, zu dem mittlerweile noch einen ganzen Haufen mehr Engel dazugekommen sind, ja, und die schmettern da erstmal ein Weihnachtsoratorium hin, ja, wo gegen Bachs Version sich wie ein kleines Kinderlied ausnimmt, als sie damit fertig sind und die Engel weg sind, da machen sich die Hirten auf den Weg. Und das ist eine ganz interessante Sache, wie die Hirten das machen. Erstens steht hier drin, sie machen sich schnell auf den Weg, das heißt, die trödeln nicht rum und überlegen erstmal, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen, wie war denn das, können wir das jetzt für bare Münze nehmen, nein, und hin und her und überhaupt. Nein, sie machen sich schnell auf den Weg. Interessant ist, ja, sie machen sich ohne ihre Schafe auf den Weg. Ich weiß nicht viel über Hirten, aber was ich weiß ist, dass es ihr Job ist, auf die Herde aufzupassen. Sie werden dafür bezahlt, die Herde zu bewachen. Das haben wir am Anfang auch gelesen. Aber diese Hirten, als sie diese Nachricht gehört haben, dass der Retter geboren ist, ne, die verschwenden keinen Gedanken daran an ihre Herde, sondern die machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Die verlassen ihre Existenzgrundlage, um Jesus zu finden. Ich weiß nicht, ob wir das machen würden, ob ich das machen würde, ja, um den Erretter zu sehen. Meine Existenzgrundlage, meinen Job aufzugeben, meine Familie damit, dem Hunger, ja, der Obdachlosigkeit. Damals gab es ja kein Hartz IV oder so, das gibt es alles nicht. Das muss man sich vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte und ich weiß nicht, ob ihr das gemacht hättet. Und die Hirten sind da sehr konsequent. Ja, die verschwenden keine Zeit. Die Frage ist natürlich auch an uns, wenn wir diesen Text lesen, wie konsequent bist du als Christ in deinem Leben? Oder wenn du auch nicht Christ bist, wie konsequent bist du eigentlich? Wie konsequent reagierst du auf die Botschaften, auf die Anweisung Gottes? Die Hirten, die machen sich auf den Weg und suchen Jesus und sie finden ihn in der Krippe, genauso wie der Engel es ihnen gesagt hat. Wer sucht, der wird finden, so schreibt es die Bibel. Und das Schöne ist an diesem Text, da finden wir zwei grundsätzliche Wahrheiten über Evangelisation, über darüber, wie man Menschen ja von der frohen Botschaft erzählt. Erstens, gibt es jemanden, der Menschen erzählt, wer Jesus ist? Ja, ist ja auch interessant, ne? Sie finden Jesus ja nicht, weil der Engel ihnen eine Wegbeschreibung mitgegeben hätte. Ja, so nach dem Motto, Bethlehem, Ortseingangsschild, 100 Meter geradeaus, dritte Kreuzung links, dann nochmal 250 Meter, rechts ist der Gasthof, der ist ein bisschen dunkel, aber da müsst ihr hinten rum und so. Nee, sagt er ja nicht. Er sagt ihnen ja nur, wie Jesus ist, dass er ein kleines Kind ist, dass er in Windeln gewickelt in der Krippe liegt. Das sagt er ihnen. Wenn wir Menschen von Jesus erzählen, wenn du Menschen von Jesus erzählst, wie machst du das? Erzählst du ihnen, wie man sich verhalten muss, ja, wie der Plan ist, oder erzählst du ihnen tatsächlich von Jesus? Die zweite Bedingung, um Jesus zu finden, ist, dass es jemand gibt, der auf der Suche ist. Jesus lässt sich gerne finden. Aber Jesus wird sich dir nicht aufdrängen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, noch nicht gefunden hast, dann solltest du vielleicht anfangen, ihn zu suchen. Menschen, die dir von Jesus erzählen, die gibt es hier im Raum genug. Jeder, der so ein Impulsdingens trägt hier, so ein, wie heißt das, so ein Namensschild hier, so ein, wo steht halt Impuls drauf, heißen halt Impuls, haben keinen anderen Namen mehr, der kann dir von Jesus erzählen. Mach dich auf und finde Jesus. Und die Hirten haben sich eben auf den Weg gemacht und sie finden Jesus. Und leider schreibt uns Lukas nicht, was dann passiert ist. Er schreibt uns nicht, was passiert ist, als da, keine Ahnung, 5, 6, 12, 14 Hirten da auf den Hinterhof Maracht kamen. Es war ja dunkel, ist ja schon nachts, alles ist ja schon gelaufen. Und dann sich so ein Kind in der Krippe angucken wollen. Ja? Ich sagte ja, so ein Kind in der Krippe, das macht normalerweise zwei Sachen. Entweder es schreit, das passiert meistens, wenn ich in eine Krippe gucke. Ja, oder es schläft, ja, weil es die Buchse voll hat oder so, keine Ahnung. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Ja? Wir wissen nicht, was die Hirten gesehen haben. Aber was sie erlebt haben, beeindruckt sie dermaßen, dass sie sofort und direkt danach allen Menschen ja, von Jesus erzählen. Allen Menschen. Das muss man sich vorstellen. Mitten in der Nacht. Ja, die Herbergsbar hat wahrscheinlich schon zu. Ja, da ist schon keiner mehr. Und dann das Dorf ist auch nicht so riesig. Ich weiß nicht, wo die Leute daher. Haben die an die Türen geklopft? Haben die aus dem Schlaf gerüttelt? Ich weiß es nicht. Vielleicht waren noch ein paar unterwegs. War ja auch groß was los in Bethlehem. Alle mussten sich einschreiben lassen. Sie erzählen allen Menschen, was sie gehört und was sie gesehen haben. Es ist ihnen nicht möglich zu schweigen. Das werden später mal die Apostel schreiben, also die Jünger Jesu, dass es ihnen nicht möglich ist zu schweigen von dem, was sie gehört haben. Und genau so geht es den Hirten. Und das Interessante daran ist, dass die Leute, die diese Botschaft hören, erstaunt sind. Sie wundern sich über das, was sie hören. Und wenn ihr eure Bibel mal aufmerksam lest in den Evangelien, dann werdet ihr feststellen, vor allem im Lukas-Evangelium, dass dieses sich wundern von Leuten eigentlich immer nur dann vorkommt, wenn sie in direkten Kontakt mit Jesus kommen. Ja? Also zum Beispiel der 12-jährige Jesus im Tempel, ja, wenn der sich da mit den Gelehrten unterhält, da wundern die sich über seine Weisheit und seine Antworten. Die Leute wundern sich, wenn Jesus später in Nazareth, in der Synagoge, etwas lehrt über seine Gelehrsamkeit. Ja? Die Jünger wundern sich und sind erstaunt, dass Jesus einen Sturm auf dem See stillen kann. Bei der Vergebung der Sünden sind die Leute verwundert und erstaunt. Die Leute sind erstaunt und verwundert, wenn Jesus Dämonen austreibt. Und selbst Pilatus ist verwundert über Jesus, als er schweigt bei seiner Anklage. Und hier staunen die Menschen, als würde Jesus selbst da sein, als würde Jesus selbst zu ihnen reden. Und ich frage mich ganz ehrlich, wenn ihr, wenn ich, wenn du und ich Menschen von Jesus erzählen, erleben die Menschen das? Ist das so begeisternd, dass Menschen sagen, wow, das ist ja, Mensch, da muss ja was dran sein. Ja? Es gibt sowas. Ja? Leute, die voll Heiligen Geist sind, durch die Kraft des Heiligen Geistes geht das. Dass Menschen so begeistert von Jesus erzählen, als wäre Jesus selbst da. Das liegt dann aber nicht an den Leuten. Das liegt dann daran, weil Gott persönlich durch dich zu den Menschen redet. Hier ist das auch so der Fall. Die Hirten erzählen den Menschen von Gott. Sie sind die ersten Missionare. Ja? Interessant ist dann, dass sie, als sie damit fertig sind, zurückgehen zu ihren Herden. Ja? Glück gehabt, kein Schaf ist abgehauen. Ja, Existenzgrundlage ist wieder da, ist alles gut. Aber ich habe mich oft gefragt, wenn man so eine lebensverändernde Begegnung hat, ja, da kommt ein Engel, da ist die Herrlichkeit des Herrn, da ist ein Chor, da ist ein Oratorium, da hat man Angst, weil es so mächtig und gewaltig ist, und dann findet man das, was der Engel gesagt hat, den Retter, auf den die Leute 1000 Jahre lang warten, und dann hört man das und die Leute hören einem auch noch zu, obwohl man selbst eigentlich so ein armes Würstchen ist, ja, wo man selbst jemand ist, dem man sonst nie jemand zugehört hat. Ja. Klar, die Hirten waren jetzt nicht die Obertheologen, die Leute, die besonders religiös waren, warum auch, mochte sie ja keiner. Ja. Und nach all dem, ja, da gehen sie einfach zurück an ihre Arbeit. Ich hätte gedacht, dass sie irgendwie losziehen durch ganz Israel und allen Menschen davon erzählen, so wie sie es hier mit den Leuten in dem Dorf gemacht haben. Aber das machen sie nicht. Sie gehen zurück zu ihrer Arbeit und sie arbeiten. Mehr steht da nicht. Sie loben Gott, steht dort noch. Und ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Und ich weiß nicht, was dein Plan ist. Und ich weiß nicht, ob du Christ bist und ob du dir immer vorgestellt hast, boah, ich werde Missionar in Indien. Ich kann das von mir selber sagen. Ich habe mal eine Predigt gehört und da war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, boah, ich muss Missionar in Indien werden. Unbedingt, ja. Weil ich stehe ja so auf scharfes Essen. Und wer mich kennt, weiß, ich hasse scharfes Essen. Aber ich habe schon angefangen, immer Curry zu allem dazu zu tun. Auf die Salamiwurst, ne, und in das gute Hühnerfrikassee. Und meine Mutter ist fast wahnsinnig geworden. Ja, die hat dafür sowieso kein Verständnis als Nicht-Christ. Ja. Aber ich habe dann immer gedacht, boah, ich muss jetzt Missionar in Indien werden. Ich muss alles aufgeben und hier, nee, mit Job und so, da mache ich nichts, keine Ausbildung, breche ich ab und fahre nach Indien. Kaufe mir ein Ticket, one way, ne, ist klar. Und irgendwie wird Gott mich schon versorgen. Ist dir eigentlich bewusst, dass Gott das vielleicht gar nicht von dir möchte? Vielleicht möchte er das von dir. Sei bereit dazu, dass Gott dich vielleicht als Missionar in einem fremden Land haben möchte. Aber sei auch bereit, zurückzugehen an deine Arbeit, in deine Klasse, zu deinen Kommilitonen, zu deiner Familie, in deine Gemeinde und Gott dort zu dienen von ganzem Herzen. Die Hirten machen das nämlich. Die gehen zurück an ihren Arbeitsplatz. Und wenn Gott dich begeistern möchte, und ich hoffe, er begeistert dich heute Abend neu für ihn, dann nimm diese Begeisterung mit an den Orten, wo du bist, wo dein Alltag ist. Dein Alltag ist wahrscheinlich genauso voll, wenn nicht sogar voller als meiner. Nimm diese Begeisterung mit, so wie die Hirten. Und erzähl den Menschen und deiner Umgebung von Gott. Ja? Es gibt so viele Länder in der Welt, wo Missionare sind. Und es gibt so viele Menschen, die keine Christen sind, die nicht errettet sind. Ja? Ja, wenn wir da an Syrien und den Irak und Nordkorea denken, wo das wirklich schlimm ist, ja? Wo der Glaube wirklich unterdrückt wird, wo die Menschen Hilfe brauchen und Gott brauchen. Denk auch daran, dass dein Nachbar vielleicht Gott braucht, dein Lehrer, deine Frau oder dein Kind oder deine Mutter oder dein Vater oder dein Bruder. Auch hier gibt es viele Nichtchristen. Unsere Stadt ist so groß, also verhältnismäßig zu Preetz. Ich komme aus Preetz übrigens. Und da gibt es so viele Menschen, die Gott nicht kennen. Kommen wir zu zwei Menschen aus dem Lukas-Evangelium. Den Jesus einige Tage später begegnet. Ja. Jesus hat mittlerweile seinen Namen gekriegt. Das ist lustig, wenn man mal die Evangelien liest. Immer in der Zeit zwischen Jesu Geburt und dann so ein paar Tage danach, da wird Jesus nicht Jesus genannt, sondern immer das Kind. Das liegt daran, ja, weil die Juden ihren Kindern immer erst Namen geben nach 8 Tagen, wenn das Kind beschnitten wird. Und dann haben sie erst einen richtigen Namen. Sonst heißen sie immer nur das Kind. So, das Kind, du bist geboren. Schön Kind, schön, dass du da bist. So. Ja, auf jeden Fall, das war mit Jesus passiert. Er hat seinen Namen gekriegt und dann ist es üblich, dass man in den Tempel muss, ja, um ein Opfer zu bringen. Und das machen die hier in dem Fall. Und Maria und Josef, die machen sich auf den Weg in den Tempel und dort passiert etwas. Und was da passiert, das würde ich gerne mit euch lesen. Wenn ihr eine Bibel habt oder eine App habt, schlagt auf Lukas 2 ab Vers 25. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, Israels Trost und Rettung. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Ja, schöne temporale Konstruktion hier. Als die Eltern von Jesus, da hat es übrigens einen Namen, das Kind, da ist es wieder, hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, nämlich ein Opfer zu bringen, kam Simeon, vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, dein Sklave kann nun in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Ja, dann steht da, dass Vater und Mutter, also Josef und Maria, nichts gerafft haben. Dann liest er weiter, ab Vers 36. Damals lebte auch eine alte Prophetin in Jerusalem. Sie hieß Hannah und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Nur 7 Jahre war sie verheiratet gewesen und war jetzt eine Witwe von 84 Jahren. Sie verließ den Tempel gar nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie kam jetzt dazu und lobte Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Ja, da haben wir es wieder. Diese Stimmung, diese Spannung, die dort geherrscht hat in Israel, dass die Leute gewartet haben, das wird hier sichtbar. Ja, da gibt es also in Jerusalem viele Leute offensichtlich, die irgendwie gedacht haben, boah, der Retter, der muss jetzt kommen. Ne? Und das ist eben so eine Stelle, wo wir das sehen. Diese beiden Leute, die wir hier sehen, Simeon und Hanna, das sind super fromme Menschen. Die sind mega religiös. Ja. Beide sind schon sehr alt. Ja. In einer Predigt sagte mal der Prediger, ja, die sind wahrscheinlich schon so alt wie ich. Ja, der war schon über 80 und er sagte dann, ich kaufe mir im Supermarkt keine grünen Bananen mehr, weil ich weiß ja nicht, ob ich es noch erleben will, dass die gelb werden. Ja. So hat der die beschrieben, so alt. Und die sind super fromm. Ja, der eine ist gerecht und gottesfürchtig. Das ist ja schon mal krass, ne? Wenn man sich mal überlegt, gerecht und gottesfürchtig. Ja? Kennt ihr jemanden, von dem ihr sagen würdet, er ist gerecht und gottesfürchtig? Schwierig. Ja. Also der eine ist gerecht und gottesfürchtig. Und die andere betet und fastet den ganzen Tag. Ja? Also super fromm. Super Christen. Der eine ist dazu noch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja? Und die andere, die verlässt den Tempel gar nicht mehr. Also die lebt quasi in der Kirche, in der Gemeinde, die geht da gar nicht mehr raus und betet und fastet den ganzen Tag. Das ist schon was. Solche frommen Leute kenne ich kaum, also eigentlich gar nicht. Ja. Zwei richtig fromme Menschen begegnen also Jesus. Und da fragt man sich natürlich, wie kann Jesus zwei so fromme Menschen denn doch verändern? Oder was soll denn mit denen noch passieren? Sollen die noch frömmer werden? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Steigerung zu fromm gibt, aber das ist natürlich eine schwierige Sache. Na, zunächst einmal wollen wir uns mit Simeon beschäftigen. Die Hanna, ich fasse die beide mal zusammen und erzähle vor allem von Simeon, weil von dem am meisten erzählt wird in dem Text, deswegen erzähle ich auch am meisten von ihm. Also von Simeon wird zunächst einmal gesagt in Vers 25, dass er mit Heiligem Geist erfüllt war. In Vers 26, dass der Heilige Geist zu ihm sprach. Und in Vers 27, dass er geführt wird vom Heiligen Geist, nämlich in den Tempel. Und von Simeon wird auch noch gesagt, dass er eine Gewissheit hat. Jetzt wäre ich hier beinahe runtergefallen vor lauter Schreck. So ein Absatz. Das bin ich gar nicht gewohnt. Dass er eine Gewissheit hat. Er ist sich sicher. Ja? Und er ist sich einer Sache sicher, dass er nicht sterben wird. Ich weiß nicht, ob jemand kennt, der sagt, er wird nicht sterben. Ich kenne keinen, der das von sich behaupten würde. Aber Simeon wusste das. Er war sich sicher. Wenn du voll Heiligen Geistes bist, so wie Simeon, dann bist du dir sicher. Christen können sich sicher sein über die haarsträubendsten Dinge und Zuversichten, die man nur haben kann. Auch wenn andere Menschen etwas anderes sagen, sind Leute, die so wie Simeon voll Heiligen Geistes sind, haben eine Gewissheit und haben eine Sicherheit, die andere Menschen nicht haben. Und wenn du Christ bist, dann hast du auch Überzeugungen und Ansichten, die ganz viele anderen Menschen, die meisten anderen Menschen überhaupt nicht haben und nicht mal teilen würden, dich vielleicht sogar für einen Spinner halten. Aber du kannst dir sicher sein, dass das wahr ist. Du kannst dir sicher sein, dass das richtig ist. Und so kannst du auch auftreten, selbstbewusst. Du musst da nicht rumdrucksen und sagen, also rumeiern und ja, du musst nichts relativieren, was im Glauben wahr ist. Du musst nichts beschönigen, du musst nichts schönreden. Wenn du voll Heiligen Geistes bist, kannst du selbstbewusst und sicher auftreten. Vielleicht sagst du jetzt, aber so bin ich gar nicht, obwohl ich Christ bin. Dann liegt es vielleicht daran, dass du in deinem Leben dem Heiligen Geist nicht genug Raum gibst. Dann musst du ihm mehr Raum geben. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann sprich einfach jemanden an, vielleicht hier, vielleicht in deiner Gemeinde, vielleicht jemand, dem du vertraust, der Christ ist und dem du aufschaust. Aber darüber muss man reden. Jedenfalls, so eine Zuversicht hat Simeon. Er wird nicht sterben. Wie verändert nun diese Begegnung mit Jesus den Simeon? Zufällig ist Simeon im Tempel. Natürlich ist er nicht zufällig im Tempel, sondern er ist genau dann im Tempel, wenn Maria und Josef auf den Plan treten. Und das ist jetzt nicht so, der Tempel ist nicht so ein kleiner Raum wie hier, der natürlich größer ist als der Raum in der Weizstraße, wo wir vor 4 Wochen waren. Aber der Tempel, der ist nochmal so 50 Mal größer vielleicht, so mit verschiedenen Abteilungen. Und in diesem Tempel, da sind hunderte Leute aus aller Herren Länder. Ja? Der Tempel, der ist ja nicht nur für die Juden interessant, sondern auch für viele andere. Und da sind so viele Leute und Maria und Josef, die sind nicht die einzigen, die in den Tagen ein Kind gekommen haben. Da sind wahrscheinlich viele andere, die auch noch ein Kind haben und auch zum Opfern kommen. Ja? Und die stehen da einfach so oder gehen da so lang und die Leute interessieren sich nicht für sie. Aber Simeon fällt sofort auf, dass an diesem Kind etwas Besonderes ist. Und er erkennt, dass es das Licht ist. Das Licht, das allen Völkern oder allen Nationen Gott offenbaren wird. Jetzt ist dieses Licht da, von dem er wusste, dass er nicht sterben wird, bevor er es sieht. Jetzt ist dieses Licht da, dass alle Menschen zu Gott kommen können. Noch ist es nicht ganz offenbar, weil Jesus muss erst sterben, bevor alle Menschen das machen können. Aber Simeon erkennt es, dass es dieses Kind ist, was das tun wird. Während im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, ja, bei Zacharias und auch bei Maria, in dem Lobpreis, dem sogenannten, ja, wo sie da erzählen, wie groß Gott ist, da sagen sie immer, wenn Jesus kommt, ja, dass er für Israel kommen wird, dass er die Rettung Israels ist. Und Simeon erweitert das hier über Israel hinaus in die ganze Welt. Über die Grenzen dieses kleinen Landes, das besetzt ist von den Römern, bis in alle Ecken der Erde, sogar bis nach Kiel, wird diese Botschaft hinausgetragen. Und dazu gehören auch wir. Denn diese Botschaft ist nicht nur räumlich unbegrenzt, sie ist auch zeitlich unbegrenzt. Ja? Und das ist eine Perspektive, die keiner der Juden vorher hatte, die auch Simeon nicht hatte vorher. Dass nämlich nicht nur die Israeliten, nicht nur die Juden jetzt zu Gott kommen können, sondern auch wir. Wir, wenn Jesus nicht gestorben wäre, hätten wir keine Chance gehabt, mit Gott in Kontakt zu treten. Das wäre nicht möglich gewesen, ja, weil wir einfach nicht zu diesem auserwählten Volk gehören, ja, sondern wir wären dann einfach irgendwie hier rumgehirscht und so, und wir wären so furchtbar geblieben, wie wir immer waren, bevor wir Christus kennengelernt haben. Aber jetzt, wo Christus kommt, da ist das möglich. Jesus erweitert seinen Blick des Simeons auf etwas viel Größeres, viel mehr als nur in Anführungsstrichen Israel. Und Gott möchte auch deine Sicht auf die Dinge erweitern. Er möchte, dass du erkennst, dass nicht nur die Leute hier in Kiel, wie ich es vorhin gesagt habe, ja, sondern alle Menschen errettet werden. Im ersten Timotheusbrief, da schreibt der Paulus das an den Timotheus, sagt, denn er, Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie die Wahrheit erkennen möchte, Gott. Alle Menschen, nicht eine bestimmte Gruppe, nicht nur Theologen, nicht nur schlaue Menschen, auch nicht nur die Assis, sondern alle Menschen. Welche Wahrheit, fragst du dich vielleicht, sollen denn die Menschen erkennen, soll ich vielleicht erkennen? Die Wahrheit, dass alle Menschen sterben werden. Denn alle Menschen werden sterben. So auch Simeon. Er sagt es ja, nun kann er in Frieden sterben. Weißt du, wer Christus sieht, der muss vielleicht sterben, wie alle anderen Menschen auch. Aber der sieht den ewigen Tod nicht. Christ zu sein bedeutet nicht ewig zu leben. Es bedeutet, dass wir ein Leben bekommen werden nach dem Tod, das unvergänglich ist. Wenn du Christ bist, dann ist das für dich eine Ermutigung vielleicht heute neu, dass das hier nicht alles ist, ja, dass morgen am Montag, wo du vielleicht eine Prüfung schreibst oder deinem nervigen Chef gegenübertreten musst, dass das nicht das Ende ist, sondern dass es etwas Besseres, etwas Schöneres gibt. Wenn du kein Christ bist, dann hast du ein Problem und dann musst du darüber nachdenken, was du machst. Wer Christus sieht, wird ewig leben, obwohl er stirbt. Interessant ist vielleicht auch, dass sich das direkt ein paar Tage, nachdem der Simeon das gesagt hat, dass sich das direkt erfüllt. Ja? Da kommen nämlich aus einem fernen Land im Osten ein paar Heiden, Leute, die nicht zum Volk Israel gehören, Sternendeuter, zu Jesus, bringen ihm Geschenke mit, ja, und freuen sich und loben Gott. Die dritte Begebenheit in unserem Textabschnitt ist auch die letzte, versprochen. Die eignet sich oder die erinnert mich ganz stark an den Film Kevin allein in New York. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das war, als ich so Teenager war, war das so ein ganz netter, lustiger Weihnachtsfilm, der lief immer zu Weihnachten. Ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch im Fernsehen kommt. Ich habe ja mittlerweile keinen Fernsehen mehr, weil mein Alltag so ausgefüllt ist, habe ich keine Zeit mehr für Fernsehen. Das ist so eine Begebenheit, die sehr stark mit unserem Text hier, den wir gleich lesen werden, übereinstimmt. Kurz, die Story ist so, eine Großfamilie, die mit ganz vielen Verwandten, die wollen in Weihnachtsurlaub fliegen von, ich meine, irgendwo in Amerika nach Paris. Ja, und das ist total hektisch und stressig, sie sind spät dran am Flughafen. So 50 Mann preschen durch die Gates und Kevin ist da auch dabei und spielt mit seinem Nintendo oder was auch immer rum. Und alle laufen in die eine Richtung, Kevin läuft in die andere Richtung, die einen steigen in das Flugzeug nach Paris und die anderen steigen in das Flugzeug, und Kevin steigt in das Flugzeug nach New York. Ja, ihr ahnt, was kommt. Irgendwann fällt auf, dass er nicht mehr da ist. Nun gut, die gleiche oder so eine ähnliche Story, die lesen wir ab dem Vers 41 in Lukas 2. Ein letztes Mal scrollen oder blättern. Da heißt es nämlich, Lukas 2, jedes Jahr zum Passafest reisten seine Eltern nach Jerusalem. Ja? Also Passafest ist vielleicht für die Juden so wie unser Weihnachten. Ja? Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie wieder zu dem Fest, wie es der Sitte entsprach. Und sie nahmen auch den Jungen mit. Das ist ja nett. Nach den Festtagen machten sie sich auf den Heimweg. Doch Jesus blieb in Jerusalem, ohne dass die Eltern davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Reisegesellschaft. Nach der ersten Tagesetappe suchten sie ihn unter den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie am folgenden Tag nach Jerusalem zurück. Nach drei Tagen endlich entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle, die zuhören, staunten, da haben wir es wieder, staunten, über sein Verständnis und seine Antworten. Seine Eltern waren sehr überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Warum habt ihr mich verzweifelt gesucht? Erwiderte Jesus. Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Ja, also schon ähnlich irgendwie, ne, die Geschichte. Jesus ist mit seiner Familie, mit seiner Großfamilie, mit den Nachbarn und Bekannten, wahrscheinlich halb Nazareth, unterwegs in Jerusalem gewesen. Und es war ein tolles Fest und Jesus ist total begeistert, so begeistert von dem Tempel, dass er noch ein paar Tage dranhängt, während alle anderen schon weg sind. Und das fällt erstmal nicht auf. Ja? Kann man sich gut vorstellen, so eine riesige Karawane, 100 Leute, 200 Leute und ach, alle spielen. Jesus war ja auch nicht mehr alleine, er hat ja mittlerweile ein paar Geschwister dazu bekommen, einige Brüder, von denen wir wissen, Schwestern, von denen wir nicht wissen, wie viele er hatte. Aber auf jeden Fall kann man sich das gut vorstellen und die Kinder spielen so und laufen zwischen den Beinen der Kamele durch und spielen Fange und es fällt gar nicht auf, dass irgendwie einer fehlt. Ja? Das ist, kann man sich ganz gut vorstellen, finde ich. Ne? Und irgendwie dann, wenn es so, guckt die Mutter sich mal um und ach, Jakobus ist ja da, schön, wo ist Jesus eigentlich? Ja, bestimmt da hinten. Und dann geht die Mutter fragen und fragt sie durch die ganze Karawane durch. Ja? Und das dauert ja eine Zeit lang und irgendwann, als sie von allen negative Antworten bekommen hat, stellt sie fest, Jesus ist weg. Oha. Gut, dann ist schon zu spät, um zurückzugehen. Ja? Sie bricht am nächsten Tag auf, mit Josef offensichtlich, und durchkämmt Jerusalem und nach drei Tagen findet sie ihn irgendwann. Ist ja gut, dass es damals kein Jugendamt gab, wo man sich beschweren konnte, der das unter die Lupe nimmt. Ja, heute wäre das ja, stell dir mal vor, ihr würdet euer Kind 3 Tage lang suchen oder 4. Das wäre ja ein Aufschrei. Die Bild-Zeitung würde das auf Seite 1 bringen wahrscheinlich. Gab es damals nicht. Glück für die Maria. Alles gut gegangen. Und Maria ist ziemlich sauer. Kann man verstehen, ne? Also wenn mein Sohn wegrennt, das macht er hin und wieder mal in der Gemeinde, dann gibt es so eine steile Treppe und wenn der wegrennt und darunter hirschen möchte, dann muss ich ihn immer festhalten, weil das ziemlich gefährlich ist für den. Und deswegen kann ich das eigentlich ganz gut nachvollziehen, dass Maria ziemlich sauer ist. Aber sie ist wahrscheinlich auch total irritiert. Denn man muss sich mal vorstellen, der lebendige Gott, ja, der ihr angekündigt wurde, der ist jetzt auf die Erde gekommen, der ist ihr Sohn und der ist sündlos. Das heißt, der ist der perfekte Sohn. So wie ihn jede Mutter sich gerne wünschen würde. Ja, der macht immer das, was ihm gesagt wird. Der lügt nicht, der macht keinen Scheiß. Ja, der hängt nicht mit irgendwelchen Dorfrandalierern rum und raucht irgendwelches Zeug. Ja, er ist der perfekte Sohn. Er lügt nicht. Ja, er geht seinem Vater zur Hand, er hilft seiner Mutter, er kümmert sich um seine Geschwister. Er ist absolut perfekt. Ja. Und diese Begebenheit, die wir eben hier vorgelesen haben mit Simeon, ja, die ist schon 12 Jahre zurück. Also 12 Jahre lang, ja, war Jesus der Mustersohn. Ja, es gibt einfach keinen besseren. Er ist der Traum aller Mütter, Großmütter, Schwiegermütter. Ja gut, hat ja nicht geheiratet, aber wäre der Traum aller Schwiegermütter geworden. Und jetzt erlebt sie ihn zum ersten Mal negativ. Und das Problem ist nicht nur, glaube ich, so eine Gehorsamsfrage, denn die Straße, die sie genommen haben, die werden wir später uns im Laufe des Impuls irgendwann in 8 oder 9 Sessions angucken, Lukas 10. Da ist nämlich von der gleichen Straße die Rede, da bringt Jesus nämlich ein Gleichnis. Ihr erinnert euch vielleicht, oder manche von euch kennen das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter, der auf eben jener Straße überfallen wird. Ja, also ist auch gefährlich für so ein 12-jähriges Kind. Ja, und sie hat vielleicht gedacht, der ist da irgendwie überfallen worden und ist einfach stinkig. Und man merkt, sie ist richtig sauer. Sie bekommt einen Schreck und ist stinkig. Und was ist das mit Jesus? Zum ersten Mal erlebt sie nicht nur Freude mit Jesus, sondern Leid. Und interessant ist natürlich, dass der Text nicht für Maria geschrieben ist, sondern für uns. Ich weiß nicht, ob du Christ bist. Und ich weiß, ja, habe ich 5-mal gesagt, ob du weißt, dass du Christ bist. Macht ja nichts. Wenn du Christ bist, dann wirst du das vielleicht kennen, dass mit Jesus nicht alles schön ist. Dass mit Jesus natürlich viel Freude in dein Leben hineinkommt. Dass es mit Jesus eine Gewissheit gibt, von der wir vorhin schon gehört haben. Und dass es was Schönes ist, aber dass es auch Leid verursachen kann, wenn du Christ bist. Das hebt die anderen Aussagen nicht auf und das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Und man kann nicht sagen, ja, das eine ist besser als das andere. Aber es ist einfach so. So wie Maria 12 Jahre lang Freude an ihrem Sohn hat, so muss sie jetzt Leid ertragen. Was echt schwierig ist, sie hat Jesus verloren, den Sohn Gottes. Das ist doch eine harte Aussage, ne? Bisher war sie mit ihm unterwegs, auf der Straße, dachte sie jedenfalls nach Hause. Dachte, sie wäre mit Jesus unterwegs und dann muss sie auch immer feststellen, Jesus ist gar nicht mehr da. Wie ist das mit dir? Bist du mit Jesus unterwegs? Und wenn ja, ist er eigentlich noch bei dir? Oder musst du vielleicht feststellen, dass Jesus gar nicht mehr da ist? Dass er weg ist? Vielleicht hinterfragst du dich auch mal neu und sagst, Mensch, Jesus, wie ist das mit dir? Läufst du eigentlich noch da, bist du eigentlich noch dabei oder bin ich schon längst woanders abgebogen, wo du gar nicht mit hinkommen kannst? Ja, aber Jesus, der begleitet uns in unserem Leben, aber nicht überall hin. Ja, wenn du dir überlegst, ganz bewusst gegen die Gebote Gottes zu verstoßen, dann wird Jesus da nicht mitmachen. Vielleicht bist du auch wie Maria, die so auf dem Weg vom Tempel nach Hause ist, während Jesus im Tempel bleibt. Vielleicht bist du jemand, der weggeht von dem Ort, wo Gott ist. Heute haben wir ja keinen Tempel mehr. Das Einzige, was dem ansatzweise nahe kommt, so gebäudetechnisch gesehen zumindest, ist eine Kirche oder eine Gemeinde. Vielleicht bist du jemand, der immer von Gemeinde weggeht. Nur an Weihnachten, ja, so wie Maria vielleicht an Passa, bist du jemand, der an Weihnachten in die Kirche geht, weil es gehört irgendwie dazu und deine Familie geht ja auch hin. Aber sonst hast du mit Kirche und Gemeinde nichts am Hut. Jesus möchte gerne im Tempel bleiben. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ach, mit Gemeinde und weißt du, das ist alles so schwierig und ach, ich glaube sowieso nicht, dass man eine Gemeinde braucht. Ja, und das höre ich wirklich häufig. Das höre ich wirklich häufig, dass Leute sagen, ich lebe meinen Glauben so, ohne Kirche, ohne Gemeinde, das geht doch alles so, Gemeinde braucht man nicht. Ja, dann möchte ich dir mal 2 Bibelverse mitgeben, ja, die so ein bisschen von der Wertigkeit der Gemeinde sprechen und ich möchte dich bitten, mal darüber nachzudenken, wenn du so jemand bist. Einmal aus Apostelgeschichte, Kapitel 20. Da schreibt, Gott hat sie, die Gemeinde, ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ja? Gott ist für die Gemeinde gestorben. Der lebendige Gott, ja, der die Erde geschaffen hat, der ist gestorben. Der hat sein Blut gegeben, sein kostbares Blut für die Gemeinde. Und der Apostel Paulus, der schreibt an die Epheser, 2. Kapitel ab Vers 8, mir, dem geringsten von allen, also offensichtlich Paulus, die Gott geheiligt hat, wurde die Gnade geschenkt, den nichtjüdischen Völkern, also so wie wir welche sind, verkünden zu dürfen, dass der unfassbare Reichtum des Messias auch für sie da ist. Das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Wir durften hören, dass Christus gekommen ist. Und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat. Diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat und bis jetzt verborgen hielt. Und jetzt kommt's. Erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Durch die Gemeinde sollte das in der Himmelswelt bekannt werden. Und auf diese Weise sollten die vielfältige Weisheit Gottes, sollten so viele die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen. Denn so entsprach es dem ewigen Plan Gottes, den er in Jesus Christus, unserem Herrn, verwirklicht hat. Vielleicht denkst du mal darüber nach, was dir deine Gemeinde wert ist, wenn du eine Gemeinde hast oder deine Kirche. Wenn du keine hast, dann denk mal darüber nach, ob du dir vielleicht eine suchen solltest. Maria ist nicht nur erstaunt wahrscheinlich über den Ungehorsam, den ihr Sohn offensichtlich an den Tag gelegt hat, indem er im Tempel ein paar Tage drangehängt hat, sondern auch über seine merkwürdig kryptische Antwort. Ja? Er hat ja gesagt, in den beiden Statements, vielleicht ist euch das aufgefallen, kommt ja zweimal das Wort Vater vor. Einmal sagt Maria, dein Vater und ich, wir haben dich gesucht. Ja, also meint sie Josef mit Vater. Und Jesus sagt dann, ja, wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters bin? Ja, und meint damit Gott. Zweimal das Wort Vater, aber zwei völlig unterschiedliche Personen sind damit gemeint. Jesus macht seinen Eltern zum ersten, aber nicht zum letzten Mal klar, wie die tatsächlichen Verwandtschaftsverhältnisse eigentlich liegen. Ja, denn Josef ist ja technisch und auch praktisch nicht der Vater. Ja, ihr wisst, die waren verlobt, Maria und Josef, und die haben nicht miteinander geschlafen und trotzdem ist Maria schwanger geworden mit Jesus. Ja, also kann Josef nicht der Vater sein, also jedenfalls nicht der biologische Vater. Ja, er erzieht ihn, klar, ja, er bringt ihm das Zimmermannshandwerk bei, schön mit Hobel und Beil und was auch immer man als Zimmermann benutzt, eine Säge wahrscheinlich noch. Ja, aber er ist nicht der Vater in dem Sinne. Und das ist das, was ich vorhin meinte, als ich so ein bisschen Jesus Familie vorgestellt habe, der gesagt hat, ja, 12 Jahre ist das jetzt schon her und 12 Jahre ist Jesus der perfekte Sohn. Und für Maria ist das ja auch eine spannende Zeit gewesen. Klar, irgendwie sind sie mal nach Ägypten geflohen, dann sind sie zurück, aber es läuft einfach in der Familie. Ein gewisser Alltag, eine Routine ist eingekehrt. Maria hat weiter Kinder gekriegt, mehrere sogar. Ja, Josef hat sein Zimmermannshandwerk ausgeübt, sein Sohn hat ihm geholfen, die Kinder haben gespielt, Maria hat gekocht, die haben so einen Tagesablauf, die haben eine Hütte, die haben Verwandte, die haben Bekannte. Es läuft, es ist so eine Gemeinschaft und es läuft und es läuft und es läuft. Der Alltag. Ja? Ihr kennt das auch, ne? Der Alltag und wenn man ein bisschen älter wird, wird der Alltag immer alltäglicher. Ja? Je jünger man ist, wird der Alltag dann auch hin und wieder mal spannend. Ja? Aber ich kann euch sagen, je älter man wird, und ich habe ja nun die 30 auch schon überschritten, man sieht es mir ein bisschen an, aber ich hoffe nicht so sehr, dann kann ich euch sagen, der Alltag wird immer alltäglicher. Das ist nicht schlimm, ja, weil es auch gut ist, weil es auch Spaß macht, aber man gewöhnt sich sehr schnell an Dinge. Man gewöhnt sich sehr schnell an seine Arbeit, an seine Arbeitskollegen. Es verändert sich nicht mehr so viel. Ja? Wenn man in der Schule ist, dann wechselt man ja jedes Jahr, kommt man in eine höhere Klassenstufe. Alles, man kriegt ständig neues Wissen, das man sowieso nicht haben will und behalten kann. Ja, auch an der Uni ist es ja so ein bisschen so, ja, irgendwie bist du 2 Monate an der Uni und 8 Monate hast du Semesterferien oder lebst irgendwas anderes. Ja? Vielleicht, wenn du gerade die Uni abgeschlossen oder die Schule abgeschlossen hast, dann fliegst du, jettest ein bisschen in der Welt rum, lernst ein bisschen was kennen. Ja? Das passiert alles nicht mehr so, wenn man ein bisschen älter ist. Schon gar nicht, wenn du Kinder hast, ja, weil Kinder brauchen Rhythmus und brauchen Struktur und dann musst du dich auch daran halten. Also, ja, dann musst du auch dann dich morgens immer um 7 aus dem Bett quälen, auch am Samstag. Ja, ist halt so. Und so war das bei Maria auch. Und wahrscheinlich, ich kann mir das gut vorstellen, hat sie einfach nicht mehr daran gedacht, dass Jesus ja nicht nur ein perfekter Sohn ist, sondern dass er der Sohn Gottes ist, nicht Sohn Josefs. Jesus reißt mit diesem Statement, versucht es zumindest, sie hat es ja nicht ganz gecheckt, lesen wir. Er versucht, sie aus der Routine rauszureißen und zu sagen, ich bin Jesus, ich bin immer da, aber ich bin nicht einfach nur, ich laufe nicht einfach nur mit der Karawane. Ich bin nicht nur dabei, ein Anhängsel, sondern ich bin das Zentrum deines Lebens. Jesus möchte nicht nur, dass er einfach mitläuft in deinem Leben, sondern Jesus möchte das Zentrum, der Mittelpunkt sein, wie wir das vorhin gesungen haben. Manchmal vergessen wir das, dass Jesus das Zentrum ist. Bist du bereit, dich aus deiner eigenen Routine, die du vielleicht schon hast, auch aus deiner Glaubensroutine, ja, dass Jesus vielleicht einfach nur mitläuft, dass du morgens ja vielleicht mal beim Frühstück dafür dankst und betest und ach Jesus, ich habe eine schwere Klausur heute und irgendwie ach und ein paar Worship-Lieder singst beim Impuls oder in deiner Gemeinde, ja. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus dich mal rausreißen möchte aus deiner Routine, dich neu inspirieren möchte, dir neu bewusst machen möchte, dass er das Zentrum ist. Alles, was in der Bibel steht, alles, was wir erleben, diese ganze Weltgeschichte, die wir haben, die dreht sich um einen Punkt, nämlich Jesus und um nichts anderes. Manchmal meinen wir sind vielleicht der Mittelpunkt. Und unser Alltag wäre so wichtig. Vielleicht müssen wir neu darüber anfangen nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Und vielleicht sind wir auch neu darüber bereit, über den Plan Gottes mit unserem Leben nachzudenken. Maria hat das offensichtlich vergessen, dass Jesus nicht einfach nur ein Sohn ist. Und ich möchte zum Abschluss kommen. Wenn du heute hier beim Impuls weggehst, dann möchte ich, dass du mitnimmst, dass Gott dir gerne begegnen möchte. Dass Gott ein Gott ist, der gerne zu dir kommt. Der sich aufgemacht hat, obwohl er es nicht nötig gehabt hätte. Aus dem Himmel hierher zu dir. Er möchte dich vom Tod, vom ewigen Tod zum Leben erretten. Er möchte dich gebrauchen, damit andere Menschen errettet werden. Er möchte dich verwenden für sein Reich. Du sollst sein Mitarbeiter sein. Er möchte, dass du ein geisterfülltes Leben lebst. Was bestimmt ist nicht aus deinen eigenen Wünschen, die nicht alle schlecht sein müssen, aber das bestimmt ist von ihm selbst, vom Heiligen Geist. Er möchte, dass du in die Gemeinde gehst, davon bin ich fest überzeugt. Aber da können wir gerne nochmal drüber reden, wenn dir das Spanisch vorkommt. Er möchte dich aus deiner Routine befreien und er möchte dir Mut geben, ein Leben zu leben, das nicht jeder lebt. Er möchte, dass du seinem Plan folgst. Gott möchte dir begegnen, nicht nur heute am Impuls, sondern auch morgen am Montag.